Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Guten Abend. Vor 80 Jahren wurde das Vernichtungslager Auschwitz befreit. Morgen der Jahrestag. An vielen Orten wird an den Holocaust erinnert. Über die Dringlichkeit des Gedenkens, über die Herausforderungen an uns alle. Dazu gleich ein Gespräch mit Christoph Häupner vom Internationalen Auschwitz-Komitee. Dann gibt's in dieser Fazitstunde Theater in Wien und Oper in Berlin und nackte Künstler, die ihren eigenen Körper zum Gegenstand ihrer Kunst machen, eine Ausstellung in Erlangen. Morgen der so wichtige Jahrestag, die Befreiung des NS-Vernichtungslagers Auschwitz durch die Rote Armee vor 80 Jahren. Viele Gedenkveranstaltungen sind in zahlreichen Orten geplant. Auch wir werden in unseren Sendungen Deutschlandfunk Kultur morgen über diesen Jahrestag berichten. Hier in Fazit werden wir zum Beispiel über Holocaust-Erinnerung im Film nachdenken, über alte und neue Wege. Die zentrale Veranstaltung wird in Auschwitz, in Oswiecim, stattfinden. Etwa 30 Staatsoberhäupter werden an der Gedenkfeier teilnehmen. Aus Deutschland werden Präsident Frank-Walter Steinmeier und Bundeskanzler Olaf Scholz erwartet. Der Leiter der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau, Piotr Zewinski, hat in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung am Freitag gesagt, Auschwitz ist viel näher, als es scheint. Was diese beunruhigende Aussage bedeutet, das möchte ich nun mit Christoph Häupner besprechen. Er ist der geschäftsführende Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. Ich erreiche ihn in Oswiecim. Guten Abend, Herr Häupner.
Guten Abend.
Die Fragen, die wir an einem solchen Jahrestag stellen, sind eigentlich immer dieselben. Vor 50 Jahren, vor 30 Jahren, vor 10 Jahren. Was lernen wir Menschen der Gegenwart von diesen monströsen deutschen Verbrechen der Vergangenheit? Die Antworten allerdings, die fallen immer anders aus, denn die Gesellschaften ändern sich. Die zunehmende historische Distanz ändert die Perspektive auch. Warum, Herr Häupner, ist denn Auschwitz heute, 2025, viel näher, als es scheint?
Nun, weil es näher gerückt ist durch politische Veränderungen und Änderungen in den Einstellungen. Es gibt Erscheinungsformen für die Überlebenden, bei denen sie richtige Déjà-vu-Erlebnisse haben. Also rechtsextremes Denken auch unter jungen Menschen, rechtsextreme Parteien, die die Erinnerungskultur abschaffen wollen, die dazu aufrufen, an die Stelle der Erinnerungskultur neu anzufangen mit einem gesunden Nationalstolz. Das hören wir in Österreich, das hören wir von der AfD, das hören wir auch in anderen Ländern. An diesem Punkt sehen die Überlebenden neben einem schalen Beigeschmack einfach auch, ja, vieles ist doch wieder aktueller geworden, näher gerückt, obwohl es zeitlich sich mehr entfernt hat.
Sie gehen auf die Überlebenden ein, die Zeitzeugen. Es gibt ja immer weniger Zeitzeugen, Herr Häupner, die ganz unmittelbar von diesem Geschehen damals berichten können. Diese Berichte waren ungemein wichtig, sind ungemein wichtig. Wer kann denn die Rolle der Zeitzeugen künftig übernehmen?
Das werden die tun müssen, die Zeitzeugen zugehört haben und ihre Berichte aufgenommen haben. Es ist eigentlich das erste Mal, Herr Rölke, dass eine Gruppe von Menschen so gezielt auch dafür gearbeitet hat über Jahrzehnte hinweg, dass das, was sie sagen wollten und was sie als Erinnerung weitergeben wollten, auch festgehalten wird. In Büchern, in Filmen, in Anthologien. Die Überlebenden von Auschwitz waren wirklich Pädagogen auch, Volkserzieher im guten Sinne des Wortes. Deswegen ist das immer auch eine politische Frage, ob diejenigen, die diese Berichte nun weiter befördern werden, auch nachdem dann die Überlebenden nicht mehr da sind, die Legitimation abgesprochen bekommen werden von politisch Interessierten.
Ich möchte Ihr Stichwort aufgreifen, Herr Häupner, das Stichwort Pädagoge. Das ist ja eine Frage der Vermittlung auch. Also die Tochter einer Kollegin von mir, die ist auf dem Gymnasium 9. Klasse. Bisher war die NS-Zeit in ihrem Unterricht kein Thema in der 9. Klasse. Versagt da die Bildungspolitik?
Das ist ein interessantes Phänomen. Die Bildungspolitik hat sich auch umschwenken lassen hin zu anderen Themen. NS ist ein Teilbereich und so weiter und so weiter. Man ist auch hängen geblieben an dem, was man immer gefühlte Sättigung nennt. Sie kennen diese Strategie, dass man ständig Rituale beschwört. Dauernd wird man daran erinnert. Das Fernsehen und der Hörfunk ist voll mit Berichten über Auschwitz, über die Geschichte. Wir werden nie in Ruhe gelassen. Und das Ganze ist natürlich auch eine Strategie von interessierter Seite, immer so zu tun, als sei man übersättigt und würde von staatlich gelenkten Medien ständig beballert mit diesem Thema. Und dann passiert genau das in der realen Auseinandersetzung, was Sie mit Ihrer Bekannten in der 9. Klasse erfahren. Ja, da war gar nichts. Mhm. Und ich erlebe das auch ganz oft in der Begegnung mit jungen Menschen. Wenn man dann konkret fragt, dann erzähl doch mal Marginalien. Ja, da liegt vor der Didaktik des Geschichtsunterrichts und des Deutschunterrichts Ethik, Religion wieder eine Aufgabe, wenngleich es viele Pädagoginnen und Pädagogen gibt, die sich dem mit großem Engagement stellen.
Wie kann man den jungen Menschen heute erklären, was Faschismus konkret bedeutet? Ist das durch Emotionalisierung möglich, durch Überwältigung? Ist das vielleicht ein Konzept?
Ich arbeite viel mit Jugendlichen, mit Volkswagen-Auszubildenden beispielsweise. Und mir ist immer wichtig der Ansatzpunkt, dass ich den Faschismus an den Menschen verdeutliche, an den Opfern und an den Tätern. Warum waren die Opfer Opfer? Wie alt waren die Opfer? Sie waren Bruder, Sohn, Tochter, Cousin, Cousine. Wie waren ihre Lebensperspektiven? Was wollten sie? Was wollten die jungen Täter in ihrer Erziehung? Wie sind sie auf den Wachturm in Birkenau oder in Auschwitz gekommen? Und diese Frage so zu stellen, dass klar wird, die meisten dieser Menschen waren damals so alt, wie ihr heute seid. Das ist ein Ansatz. Und dieser Ansatz funktioniert bei jungen Leuten sehr, sehr gut, weil sie sich in einer ähnlichen Lebensphase befinden und weil sie einfach sagen, ja, das sind meine Lebenserwartungen, ein guter Job, eine Freundin, später mal ein Haus oder eine schöne Wohnung, reisen, leben in allen Facetten. Und dann deutlich zu machen, was es für einen 17-Jährigen geheißen hat, nach Auschwitz als Häftling zu kommen, nur zu leben, weil er noch Kraft genug hatte, um die erste Selektion zu überstehen. Das alles sind Fragen, die hier geklärt werden und dann genau auch im Blick auf die Täter.
Was halten Sie denn, Herr Häubner, von dem Vorschlag, der ja aktuell diskutiert wird, den Besuch von Schülerinnen und Schülern in KZ-Gedenkstätten zur Pflicht zu machen?
Ich bin immer gegen Pflichtveranstaltungen, Pflichtbesuche. Dann haben Sie eine ellenlange Diskussion über Pflicht. Ich sehe schon, wie Herr Tillschneider von der AfD sich aus dem Fenster beugt und mit dem Finger wedelt und sagt, seht ihr es jetzt, wollen Sie die alle auch noch dahin? Es gibt so viele engagierte Pädagogen, die gerne Reisen machen wollen. Man muss nur die Möglichkeit geben, diese Reisen auch finanzieren zu können. Und dann Lehrer auch in der Lehrerfortbildung zu ermutigen, solche Unternehmungen anzugehen.
Nochmal zum Thema AfD. Der US-Milliardär Elon Musk war gestern beim AfD-Wahlkampfauftakt zugeschaltet und er hat gesagt dort, es gebe in Deutschland zu viel Fokus auf vergangene Schuld. Dies müsse man hinter sich lassen. Das schließt ja unmittelbar an das, was Sie vorhin auch schon kritisiert, was Sie erwähnt haben, Herr Häubner. Wie gefährlich ist denn eine solche Agitation aus den USA?
Ja, für Überlebende, ich habe heute mit einigen gesprochen, ist mittlerweile dieser Mann eigentlich mehr ein bedauernswerter Fall. Sie schütteln den Kopf angesichts dieser Überheblichkeit und auch dieser plattgelatschten Weisheiten, die er von sich gibt, ausgerechnet beim Parteitag der AfD offene Ohren zu finden. Wissen Sie, das Ganze ist in der Anmaßung auch völlig absurd und lächerlich, weil weder Herr Musk, mag er so groß, so reich sein, wie er will und sich auch so groß betrachten, wie er will, noch die ebenso große und mächtige AfD jemals in der Lage sein, darüber zu entscheiden, wie die menschliche Gesellschaft mit dieser Geschichte von Auschwitz und mit den Bedrohungen, die heute spürbar sind, umgeht. Darüber werden in der Gesellschaft auch andere Gruppen entscheiden.
Herr Häubner, Sie sind geschäftsführender Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. Wie haben sich denn Ihre Aufgaben in den vergangenen Jahren gewandelt?
Sie haben sich intensiviert im Sinne der Betreuung der immer älter werdenden Überlebenden, die aber dennoch intellektuell präsent sind und sich politisch einmischen wollen, wenngleich sie körperlich nicht mehr so hin und her können. Das ist das eine. Und das andere ist die pädagogische Arbeit mit Gruppen junger Leute und gleichzeitig auch das, was Sie vorher angesprochen haben, Herr Röke. Was bleibt denn? Mein letztes großes Projekt war ein Buch, das Jürgen Teller hier in Auschwitz gemacht hat, der bekannte Modefotograf, der 3 Tage mit mir und dem Verleger Steidel hier in Auschwitz war und fotografiert hat. Und es wird noch im Januar ein großer Band mit seinen Fotos erscheinen und mit kleinen Texten von mir, der Auschwitz auch für Menschen zeigt, die einfach erstmal in Fotos sehen wollen. Was sieht man hier heute? Was dechiffriert diesen Tatort?
Der Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz, morgen vor 80 Jahren. Ich habe darüber gesprochen mit Christoph Häubner, geschäftsführender Vizepräsident des Internationalen Auschwitz-Komitees. Ich danke Ihnen, Herr Häubner, für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich, Herr Häubner.
Er ist der wahrscheinlich bekannteste Hochstapler, Heuchler und Betrüger auf der Theaterbühne, Tartuffe. Jene Figur, die sich in der gleichnamigen Komödie von Molière bei der Familie Orgon einschleicht, einschleimt, um mit religiösem Getue und Gemache nach und nach die Herrschaft über den Haushalt zu übernehmen. Molière musste das Stück zweimal umarbeiten, um seine ätzende Kritik an der Religion und an der Frömmelei an den Zensoren vorbeizubekommen. Sein Tartuffe, ein Lustspiel, bitterschwarz und je nach Lesart auch politisch ziemlich frech. Am Wiener Burgtheater hat Barbara Frey am Abend ihre Lesart dieses Stückes präsentiert mit einer exzellenten Besetzung. Bibiana Beglau spielt die Titelfigur, Michael Mertens den Orgon. Am Telefon in Wien ist nun Michael Lages. Herr Lages, was hat denn Barbara Frey an diesem 350 Jahre alten Stück interessiert?
Ich muss Ihnen leider gestehen, das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß nur, dass sie in der Tat, wie Sie sagen, ein fabelhaftes Ensemble zur Verfügung hat. Und dass der Text nach wie vor, auch nach 350 Jahren, ziemlich frisch ist. Und wenn man die gegenwärtigen Heuchler in der Welt und speziell in der Weltpolitik und die offenen Lügner und die gewählten Kriminellen sich so anguckt, dann hat man natürlich durchaus einen Echoraum für all das, was da an Boshaftigkeit und Verführungskunst verwendet wird. Aber dass das nun wirklich eine zentrale Idee habe, dieser Abend, das kann ich wirklich nicht entdecken. Ich hatte immer gedacht, weil sie nun die Barbara Frey, den Tartuffe mit Bibiana Beglau, also einer Frau, besetzt hatte, könnte das eventuell auch irgendwie eine Forschung, ja, in der Geschlechterhaftigkeit von Betrug und Verführung sein. Das ist es aber eigentlich gar nicht. Frau Beglau spielt halt einfach einen Mann und das ist auch alles. Es gibt aber keine Interpretation her. Kurzum, ich weiß es nicht wirklich. Ich kann nur sagen, es ist eine sicher gelungene Aufführung, die aber keinen zentralen Gedanken hat.
Also da tun sich keine Abgründe auf, gesellschaftlicher Art zum Beispiel.
Naja, die wir kennen, also die das Stück jemals irgendwo gesehen haben, wissen, wie diese Familie nach und nach zerfällt. Und das Wesentliche, glaube ich, in diesem Fall sind so ein paar, ja, Markierungen, auch ein paar Macken, könnte man sagen, die Barbara Frey diesem Personal mitgegeben hat. Da gibt es den klugen und immer mit einem richtigen Ratschlag paraten Schwager, der heißt Cléante, und der ist hier dadurch markiert, dass er zwar immer recht hat, aber so aus dem Leder gegangen ist, also er trägt einen riesigen Bauch vor sich her, dass er sich kaum noch irgendwie richtig bewegen kann. Wie kann jemand, der kaum noch in der Lage ist, einen Weg geradeaus zu gehen, wie kann er noch geradeaus denken, frage ich mich dabei. Das ist das eine. Das andere ist, das ist wirklich eine schöne Setzung. Es gibt ja in diesem Stück die berühmte Hausangestellte Doreen, meistens eine ältere Frau aus dem Volke, die genau weiß, mit sicherem Gespür für die Irrtümer und die Verführungen und die Wahnsinnigkeiten, die in diesem Stück ausbrechen. Diese Doreen ist hier extrem jung besetzt mit Katharina Lorenz, und Barbara Frey hat ihr einen Hinkefuß mitgegeben, so ein bisschen als das der Pegleg aus dem Black Rider, der immer so ein bisschen durch das Stück humpelt, immer recht hat, immer die richtigen Dinge sagt, aber letztlich den Zerfall der Familie eigentlich vorantreibt, ja, weil sie weiß, Leute, die so leben wie diese Familie Orgon, die werden in dieser Welt immer scheitern. Und das ist eventuell der einzige Ansatz, den man wirklich aus der Inszenierung rausdestillieren kann, dass Barbara Frey Figuren platziert, die eigentlich alles, was wir sehen und was wir auch von Anfang an verstehen, wir wissen ja immer genau, wer recht hat und wer nicht recht hat, die das genau bewerten können und einordnen können und sozusagen gesellschaftlich zumessen können, wenn sie so wollen. Das ist, wenn man so will, der Ansatz, den man entdecken kann über diese etwas mehr als zwei pausenlosen Stunden hin.
Beschreiben Sie doch mal ein bisschen die Szenerie, also damit wir uns so ein bisschen ein Bild machen können von dem, was Sie da am Burgtheater gesehen haben.
Das ist mit Sicherheit mit das Interessanteste. Barbara Frey hat den nicht ganz unberühmten Bühnenbildner Martin Zeltgruber dabei. Er ist Professor in Wien und hat auch früher mit Hans Kresnik gearbeitet und ist einer, der wirklich fabelhafte, signifikante Riesenräume entwirft, die manchmal auch gar nicht auf Reisen gehen können, wenn man zum Theatertreffen eingeladen wird. Hier hat er verschiebbare Wände von rechts nach links herein, verschiebbar und einzeln segmentierbar, aber genauso hoch wie die Bühne, platziert. Die fahren rein, fahren raus, bilden die Räume. und dahinter regnet es immer. Das ist ein sehr verregneter Abend. Jedenfalls hinten im Hintergrund regnet es immer. Zu Anfang sehen wir Tartuffe gerade so ein bisschen mit einer Jacke geschützt da durchrennen. Es ist ja immer die Rede davon, dass Orgon ihn quasi so von der Straße gerettet habe. Ein armer Bettler mit starkem Glauben, den er bei sich aufgenommen habe. Und dann regnet es wirklich den ganzen Abend über auf dieser hinteren Glaswand. Und zum Schluss bleibt auch dieser Tartuffe von Bibiana Beklau bleibt übrig, denn es gibt kein gutes Ende. Das ist wahrscheinlich auch noch wichtig zu wissen. Normalerweise kommt ja zum Schluss der Polizeioffizier und hebt alle Vorwürfe gegen Orgon, alle Intrigen, die Tartuffe gegen Orgon gesponnen hat, hebt sie auf, teilt mit, das sei ein schwerer Verbrecher, der schon oft aufgefallen sei. Der gute Fürst habe das erkannt und alles geklärt. Das wird gesagt, dann kommt aber diese kluge Doreen nochmal schnell durchgelaufen und knallt die Klappe zu, aus der heraus dieser Polizeioffizier spricht. Und wir sehen deutlich, das ist kein gutes Ende.
Herr Lages, wir wollen mal einen O-Ton hören, und zwar von Bibiana Beglau in dieser Titelpartie. Und da hören wir einmal sehr schön, also diese Heuchelei pur von diesem Tartuffe.
Niemand, der mich kennt, käme es jemals in den Sinn, ich sähe es aus Habgier gern in meinen Händen. Nichts zieht mich zu den Gütern dieser Erde hin, ihr trügerischer Glanz kann mich nicht blenden. Wenn ich mich dennoch durchgerungen habe zum Ja zur Schenkung, während man mich hierfür würdig hält, so wenn ich ehrlich bin, aus Angst, dass diese Gabe womöglich sonst in schlimme Hände fällt, dass anderen, denen es gelingt, sie einzustecken, diesen Besitz vielleicht an Weltliches verschwenden und ihn im Gegensatz zu meinen Zwecken nicht für des Himmels Ruhm, des nächsten Wohl verwenden.
Ein redenaher Rhythmus, den wir da gehört haben. Zog sich der so durch dieses ganze Stück durch, Herr Lages?
Ja, das ist eine in Versen gefasste Übersetzung von Simon Werle, die tatsächlich ziemlich nah auch an der merkwürdigen Rhythmisierung, wie sie bei Molière ja üblich ist, dran ist. Und es wird auch niemand ernsthaft bezweifeln können, dass alle, die an diesem Abend beteiligt sind, also speziell Bibiana Beglau, Michael Mertens, eben die erwähnte Katharina Lorenz und ganz besonders Maria Happel, die wieder mal am Burgtheater ist, als Orgons Ehefrau Elmire, die ja die ganze Verschwörung aufdeckt, dass die das alle fabelhaft spielen. Sie haben alle sozusagen ihre Rolle in dieser Konstellation gefunden, die aber tatsächlich nichts anderes ist als das, was ich normalerweise auch vom Tartuffe so kenne. Also speziell Maria Happel, die so eine Art Matrone, tatsächlich nicht so eine feine junge Frau, die da von Tartuffe verführt werden könnte, sondern eine gewichtige Matrone, die wirklich ein Muster, ein Schlachtschiff an Verlässlichkeit ist. Das sind verrückte und schöne Konstellationen, die ich gerne sehe, aber deren Gedanken ich wirklich nicht ausmachen kann.
Ich habe nachvollziehen können, was Sie gesagt haben über diese Premiere Molières Tartuffe von Barbara Frey am Wiener Burgtheater inszeniert. Vielen Dank, Herr Lages.
Ebenfalls gern geschehen.
Seit Menschen Kunst machen, schon in der Frühgeschichte, beschäftigen sie sich mit dem menschlichen Körper. Bei den Griechen wurde die Darstellung des Körpers zur Kunst. In der Renaissance war der Akt selbstverständlicher Teil der künstlerischen Ausbildung. Es ist nur konsequent, dass irgendwann Künstler auf die Idee gekommen sind, nicht nur sich selbst zu porträtieren, sondern sich auch selbst nackt zu porträtieren. Genau das ist das Thema einer Ausstellung in den städtischen Kunstsammlungen Erlangen. The Artist is Naked. Tobias Krone berichtet.
Es geht einem unter die Haut, was sich KünstlerInnen aus den 70er Jahren selbst alles so angetan haben, um Kunst zu machen. Besser, Kunst zu sein. Eine Fotografie von Tim Ulrichs bei einer Performance. Co-Kuratorin Nora Wolf.
Der Titel ist Tim Ulrichs den Blitz auf sich lenkend, in Klammern menschlicher Blitzableiter. Und der Titel verspricht genau das, was er auch getan hat. Er ist bei Gewitter über ein Feld gelaufen, nackt und eine sehr, sehr große Eisenstange eben auf dem Rücken tragend. Und ja, offensichtlich hat er die Aktion überlebt.
Der selbsternannte Totalkünstler macht seinen Körper zum Kunstwerkzeug.
Und er hat sich auch dann ganz konsequenterweise The End auf sein rechtes Augenlid tätowieren lassen und beschreibt es dann auch so, dass wenn er dann irgendwann mal die Augen schließt und nicht mehr auf der Erde weilt, dann ist das wie der Abspann eines berühmten Hollywood-Films.
KünstlerInnen nackt. Natürlich spielt das KuratorInnen-Team da ein bisschen mit der voyeuristischen Neugierde des Publikums. Und die kommt im Ausstellungsteil im Keller durchaus auf ihre Kosten. Sehr explizit ist zum Beispiel Walli Exports Aktionshose Genitalpanik, 1969 fotografisch dokumentiert. Die Künstlerin konfrontierte damals die Besucher eines Pornokinos mit sich in einer Hose, die alles verhüllte, nur nicht ihre Vulva.
Da sehen wir auch einen ganz tollen Wandel, zum Beispiel, wenn wir uns die frühen Arbeiten betrachten von Walli Export oder Tim Ulrichs, die noch ja, fast so wie mit dem Holzhammer ganz radikal, explizit mit Nacktheit schocken. Diesen Schocker hat Nacktheit in der heutigen Zeit natürlich verloren. Zeitgenössische KünstlerInnen wählen da einen ganz anderen Zugang zum Thema Körper und Nacktheit, vielleicht auch einen etwas offeneren Zugang mit mehr Humor, wo es vielmehr um das Annehmen von Körpern geht.
In direkter Nachbarschaft eine feministische Arbeit aus Walli Exports Enkelgeneration. Anna Ehrenstein, Jahrgang 1993, bedient sich in Western Girl aller Mittel der Modefotografie. Ein durchgeshapter, weiblicher Hochglanzunterleib im knappen Tanga. Aus dem quillt fröhlich die Schambehaarung. Das Bild zeigt, wie sich feministische Positionen heute undogmatisch der Popkultur bedienen können und gleichzeitig weiterhin unsere pornografischen Sehgewohnheiten stören. Apropos Sehgewohnheiten. Die gebürtige Kubanerin Aileen Almarales Noy, Jahrgang 1995, zeigt in ihrer Fotoserie ihren fast nackten Körper stark sonnenverbrannt in der menschenleeren, sterilen Hotellandschaft der abgeriegelten kubanischen Tourismuszone.
Etwas, was ihr vorher aus finanziellen und auch anderen Gründen absolut nicht möglich war. Und sie kritisiert auch so ein bisschen, dass das touristische Bild, was gerade natürlich in westlichen Ländern von Kuba vermittelt wird, absolut gar nichts mit der Lebensrealität der KubanerInnen vor Ort zu tun hat.
Das, was ihr selbstgeschneidertes Netzkostüm am Ende des Urlaubs auf der Haut weiß gelassen hat, zeigt die Aufschrift Modello Prefabricado, eine Anspielung an sowjetische Plattenbauten, von denen TouristInnen in der Regel wenig mitbekommen. Auch vom UV-Faktor her muss die Arbeit am Kunstwerk schmerzhaft gewesen sein.
Sie sagt auch selbst, sie mag eigentlich Sonnenbaden auch überhaupt nicht. Also es ist schon auch ja, eine sehr radikale Aktion.
Das Bild vom eigenen Körper als Konstruktion und Dekonstruktion von Identität. Lilly Urbart, Jahrgang 1988, kreuzte mit Hilfe einer Bild-KI ihren eigenen Körper mit dem einer schwarz-weiß gefleckten Kuh. Herausgekommen sind ganz besonders groteske Körperunformen.
Wir wissen nicht so genau, wo hört jetzt die Kuh auf, wo fängt der Mensch an.
Der Titel My Body, My Choice. Er spielt auch auf das kriminelle Potenzial von Bild-KIs an, die mittlerweile nicht nur prominenten Frauen die Gesichter entwenden, um sie zum Beispiel mit pornografischen Szenen zu verknüpfen. Nein, wir haben das Recht auf unseren eigenen Körper. Das zeigen dann John Coplands verschmitzte Großaufnahmen seines haarigen und nicht gerade schlanken Torsos, der schon fast den Charakter eines Gesichts hat. Fragt sich jetzt aber noch, warum uns Nacktheit vor allem in Selbstporträts so fasziniert.
Weil es was viel Intimeres ist, eine ganz andere Ebene bekommt und etwas viel Direkteres hat, als wenn es über Dritte vermittelt wird.
Am Ende des Kellerflurs zu sehen ist die Zweikanal-Filminstallation der Transperson Castles, Jahrgang 1975. Castles zeigt mit der Tag-für-Tag-Zeitraffer-Abfolge, wie sich der eigene Körper durch Training und Nahrungsergänzungsmittel formen lässt. Der Körper als Wille und Vorstellung, als Projekt, sich selbst zu erschaffen. Eine augenzwinkernde Pointe dieser Ausstellung mit ihrem unprätentiösen, schnörkellosen Einblick in die Intimsphären der Kunstgegenwart.
Bis 27. April im Kunstpalais Erlangen zu sehen. The Artist is Naked. Tobias Krone berichtete.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Das British Museum in London bleibt nach einem mutmaßlichen IT-Angriff eines ehemaligen Mitarbeiters in Teilen geschlossen. Sämtliche Wechselausstellungen sind derzeit für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das hat ein Museumssprecher der deutschen Presseagentur bestätigt. Ab wann sie wieder besucht werden können, ist unklar. Gestern war mitgeteilt worden, dass ein ehemaliger Techniker am Donnerstagabend in das Museum eingedrungen sei und mehrere Systeme abgeschaltet habe. Nach Angaben der Polizei sei der Mann auf Kaution wieder freigelassen worden. Auf der Internetseite des Museums werden Besucherinnen und Besucher über die Einschränkungen informiert. Der britische Musiker Paul McCartney hat sich kritisch zu einem neuen KI-Gesetz der britischen Regierung geäußert. Diese berät derzeit darüber, ob Technologieunternehmen urheberrechtlich geschütztes Material zum Trainieren von künstlicher Intelligenz verwenden dürfen, sofern die Urheber nicht ausdrücklich widersprechen. McCartney sagte der BBC, dies würde es den Künstlern erschweren, die Kontrolle über ihre Arbeit zu behalten und die britische Kreativindustrie untergraben. Die Regierung müsse die kreativen Denker und Künstler schützen oder es werde sie nicht mehr geben. McCartney selbst ist kein strikter Gegner von KI. Im November 2023 hatte er mit Hilfe von KI den Gesang John Lennons aus einer unveröffentlichten Demoaufnahme namens Now and Then herausgefiltert, die dann als der letzte Beatles-Song vermarktet wurde. Mit einer Jugendbegegnungswoche, Events der jüdisch geprägten Achava-Festspiele und anderen Veranstaltungen will die Stiftung Sendehalle Weimar dem ehemaligen Funkhaus in Weimar 2025 Leben einhauchen. Die Stiftung hatte das Gebäude nach langem Leerstand im vergangenen Herbst gekauft und will es nun in einen Bildungs- und Kulturort umwandeln. Die Halle war von den Nationalsozialisten als Gedenkort für den Philosophen Friedrich Nietzsche 1944 errichtet, aber nicht mehr genutzt worden. Nach dem Krieg wurde sie dann zu einem Funkhaus. Geplant ist, mit der Sanierung im Frühjahr 2026 zu beginnen. Die Grundstruktur des Gebäudes soll dabei erhalten bleiben und die Historie des Ortes sichtbar gemacht werden, unter anderem auch mit einer Dauerausstellung.
Mit der Salome und der Elektra hat Richard Strauss zwei Opern komponiert, die in ihrer Musiksprache radikal waren, extrem waren, die die Zuhörer auch teilweise geradezu schockiert haben. Danach wurden dann die Werke des Meisters meisterlicher. Die Frau ohne Schatten zum Beispiel, da hat Richard Strauss dieses Werk als sein Hauptwerk bezeichnet. Es ist ein musikalisches Märchen. Es spielt in einem Traumland, im Mittelpunkt eine sonderbare Kaiserin, die keinen Schatten wirft, und ihr Mann, der zu versteinern droht, wenn denn seine Gattin nicht bald einen Schatten wirft, heißt ein Kind gebärt. Jetzt hat sich der Regisseur Tobias Kratzer an der Deutschen Oper in Berlin dieses Werk vorgeknöpft. André Mumot hat die Premiere für Fazit gesehen und ist zu mir ins Studio gekommen. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Die Frau ohne Schatten gilt ja als schwieriges Werk. Liegt das an dem doch ziemlich märchenhaft bedeutungsschwangeren, symbolträchtigen Inhalt?
Ja, es liegt auch ganz konkret, glaube ich, am Libretto von Hugo von Hofmannsthal. Das ist nicht so wahnsinnig gut gealtert. Es ist aber auch von Anfang an, glaube ich, schon umstritten gewesen. Es ist sehr prätentiös in seiner Sprache, in seiner Symbolik. Es ist auch kompliziert dafür, dass es eigentlich eine einfache, märchenhafte Geschichte ist. Passieren da viele unübersichtliche Dinge. Das hat man auch heute an diesem Abend gemerkt, wenn man versucht hat, in der Inszenierung den ursprünglichen Text auszumachen und die ursprüngliche Geschichte. Man muss vielleicht schon mal gleich vorweg sagen, viel Märchenhaftes ist nicht übrig geblieben. Der Regisseur Tobias Kratzer hat sich dazu entschieden, das in einem psychologischen Realismus anzusiedeln, und zwar heute und nicht in dieser Märchenwelt, die Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss sich da ausgedacht haben.
Also eine richtige Entzauberung dieses Märchenstoffes, in dem ja auch höhere Mächte eine wichtige Rolle spielen.
Die gibt's nicht, die werden natürlich angesungen. Das beginnt schon damit, dass ein Bote aus der Geisterwelt dieses Stück eröffnet. Das ist ein UPS-Bote, der Pakete bringt zu der Kaiserfamilie.
Sehr profan.
Das ist sehr profan, so geht es auch weiter. Es gibt einen Fischzauber, wo die Amme am Ende des ersten Aktes für die Färberfamilie eine Fischmahlzeit herbeizaubert. Da werden dann ganz profane Fischstäbchen in der Pfanne zubereitet. Und die Mahnung der Wächter der Stadt, die aus dem Hintergrund gesungen wird, wo es heißt, ihr müsst Kinder bekommen, denn nur so könnt ihr für die Zukunft eure Pflicht erfüllen. Das ist eure Aufgabe, wenn ihr euch zu euren Gatten legt. Dazu wird ein Flippers-Video eingespielt, um deutlich zu machen, das ist eine ziemlich antiquierte und kitschige Botschaft, die da gesungen wird.
Da gibt's ja die Kaiserwelt einerseits und die Färberwelt andererseits. Wie prallen denn diese Welten jetzt bei dieser Inszenierung aufeinander?
Das ist ein deutlicher sozialer Unterschied. Es gibt ja, wie Sie schon gesagt haben, auch diese Färber, dieses Färber-Ehepaar. Auch die können keine Kinder bekommen aus anderen Gründen. Die Färberin möchte das nicht und sie soll dann zur Leihmutter für die Kaiserin werden. Das spielt in einem zeitgenössischen Waschhaus. Waschsalon. Und da werden die Welten sehr deutlich voneinander abgegrenzt. Auf der einen Seite ist da diese High-Society-Familie im Designer-Schlafzimmer. Das ist das Kaiser-Ehepaar. Und auf der anderen Seite ist es eben die sozial schwache Wäschereifamilie. Nun muss man allerdings dazu sagen, dass Tobias Kratzer es nicht auf so ein Sozialdrama angelegt hat bei dieser Inszenierung, sondern den beiden Stücken, die er an der Deutschen Oper von Richard Strauss schon inszeniert hat, folgend, nämlich der Arabella und dem Intermezzo, macht er aus diesem sehr ernsthaften Stück, aus diesem zu ernsten Stück, möchte man fast sagen, eine Komödie. Zum großen Teil wird das gespielt wie ein komödiantisches Stück. Es gibt zum Beispiel am Anfang des dritten Aktes eine sehr ernste Auseinandersetzung der Färber, die findet bei der Paartherapie statt. Und da ist es dann so, dass die Färberin also mehrere Taschentücher ständig hervorzieht und daraus wird richtig so ein Kracher, so eine Comedy-Situation gebaut. Und da muss man schon sagen, das hat natürlich auch das Publikum gespalten, wie das bei diesem Regisseur auch nichts Neues ist. Deshalb, um das mal vorwegzunehmen, es gab am Ende genauso viel Bravos wie Buß für diese Inszenierung, für dieses Konzept, weg eigentlich von der Schwere, von dieser undurchschaubaren, mystischen Künstlichkeit des Hofmannsthals Libretto.
Also das ist ein gewisses Misstrauen, was der Regisseur da diesem Werk entgegenbringt.
Auch eine Kritik, glaube ich, könnte man durchaus sagen. Das ist ja ein Stück, in dem es darum geht zu sagen, ihr Frauen müsst Kinder bekommen, sonst hat euer Leben keinen Sinn. Und das wird von dem Regisseur auch aufgenommen. Da gibt es Szenen, in denen sehr deutlich zum Ausdruck gebracht wird, dass da ein Druck liegt auf diesen Frauenfiguren, auch heute noch.
Wir sprechen über eine Oper, Herr Mumort, und deswegen wollen wir jetzt natürlich auch über die Musik sprechen und jetzt vielleicht zunächst mal einfach ein Musikbeispiel hören. Die Musik hochdramatisch, auch schwelgerisch, lyrisch. Wir wollen jetzt einen Ausschnitt hören, und zwar die Frau des Färbers. Sie singt ekstatisch: Muss ich sterben, um was nicht geschah, so töte mich schnell. Sehr dramatisch diese Szene und sehr dramatisch auch diese Stimme von Catherine Foster. Wurde denn insgesamt intensiv gesungen und auch überzeugend gesungen?
Ja, es wurde intensiv und überzeugend gesungen. Es sind schwierige, anstrengende Partien und auch das hat man leider hin und wieder gehört. Auch gerade bei der Kaiserin Daniela Köhler, da hätte ich mir etwas mehr Kraft und auch etwas mehr Intensität gewünscht. Die hat eine schöne Klarheit in der Stimme, aber da hat ein bisschen die Kraft gemangelt hin und wieder. Clay Hilly, der den Kaiser gesungen hat eine strahlende Schärfe, und Marina Prudenskaya als die Amme holt auch sehr viel raus aus dieser Partie, vor allen Dingen auch darstellerisch. Das ist sehr amüsant. Großartig waren aber die beiden Färber, also Barak der Färber, Jordan Shanahan und die eben gerade gehörte Catherine Foster, weil die auch immer wieder eine Einfachheit in diesen Gesang reinbringen konnten. Also die hat große Szenen, wo sie nebenbei bügelt. Das macht sie aber ganz fantastisch, weil sie die Rolle auch mit einer Glaubwürdigkeit ausstattet. Und auch darstellerisch hat mich das heute Abend sehr stark überzeugt.
Also eine Aufführung, über die man durchaus diskutieren kann.
Über die man diskutieren kann, und um da nochmal jetzt Partei zu ergreifen, mir hat der Zugriff gefallen. Es hat nicht immer funktioniert, weil dieses Libretto dem Inszenierungskonzept in den Weg kommt, weil es auch sehr kompliziert ist. Aber er hat wunderschöne Bilder gefunden. Das endet zum Beispiel in einem Kindergarten. Das ist ein großartiger Schluss für diese Oper.
Die Frau ohne Schatten von Richard Strauss, Tobias Kratzer, hat diese Oper an der Deutschen Oper in Berlin inszeniert. André Mumort hat die Premiere für Fazit gesehen. Ich danke Ihnen.
Sehr gerne.
Die BRAFA ist die älteste Kunstmesse der Welt, die Brüsseler Art Fair. Im Gegensatz zu anderen prominenten Messen, wie etwa der Art Basel, setzt die BRAFA nicht nur auf zeitgenössische Kunst, nein, auch Antiquitäten werden präsentiert. Dieses Jahr feiert die Messe ihr 70-jähriges Bestehen, und das mit mehr als 130 Galerien aus 16 Ländern. Seit heute ist die BRAFA fürs allgemeine Publikum geöffnet. Luca Pizzato berichtet.
We're exhibiting collectible design and functional art.
Glass works from 1910 to 1945.
More impressionist, post-impressionist art.
Classic Central Africa art.
Möbel, skandinavische Möbel aus den 40er, 50er bis den 60er Jahren.
Galerie reiht sich an Galerie. Mehr als 130 einzigartige Kunstwelten, in denen sich die Händler in maßgeschneiderten Anzügen angeregt mit potenziellen Käufern unterhalten. Kellner tragen Macarons, süßes Gebäck, Champagner und Orangensaft entlang der breiten Gänge der Art Deco-Hallen der Brüsseler Expo.
I'm very excited because we've been working towards this fair since a long time.
Neben einer Apollo-Statue aus Marmor steht Tobias Desmet, Generalsekretär der Messe und selbst Aussteller römischer Büsten und Skulpturen.
So this is one of the few fairs in the world which still.
Das ist eine der wenigen Messen auf der Welt, die von Galerien geleitet wird. Das heißt, wir müssen keinen Profit machen. Alles Geld, was reinkommt, können wir direkt auf der Messe wieder ausgeben. Und wir können die Standgebühren so niedrig wie möglich halten.
So gering wie möglich bedeutet je nach Größe des Stands dennoch mehr als 100.000 Euro, die ein Aussteller dafür ausgeben muss. Nicht verwunderlich, denn einzelne Werke werden hier im Wert von bis zu 15 Millionen Euro verkauft. Wie auf jeder Kunstmesse ist Kunst auch auf der BRAFA nicht nur Ausstellungsstück, sondern auch Handelsobjekt. Schönes, Kurioses, Antikes und Modernes stehen sich hier gegenüber. Eklektisch ist das Stichwort, mit dem die Messe wirbt. Claude Monet neben Keith Haring, Renaissance-Madonnen zwischen antikem Mobiliar und minimalistischen Edelstahlskulpturen. Auch wer Ungewöhnliches sucht, wird auf der BRAFA fündig.
Dieses Stück haben wir Mutti genannt, weil sie nicht nur deutsch ist, aber auch Frau. Und außerdem schwanger.
Mutti ist ein Fossil aus Deutschland, ausgestellt von der niederländischen Stone Gallery.
Ist ein Ichthyosaurus, es ist also ein delfinartiges Tier, 180 Millionen Jahre alt. Und es ist einer der berühmtesten Monster aus der Geschichte der Erde.
Naturkunde auf einer Kunstmesse, das dehnt durchaus den Kunstbegriff, wonach die Werke menschengemacht sein müssen. Doch die alten und jungen Sammlerinnen, die von Stand zu Stand ziehen und die Objekte minutenlang beäugen, die wird das vermutlich nicht stören. Besonders zwei Werke ziehen die Blicke auf sich. Im Zentrum der beiden Ausstellungshallen schwebt jeweils eine gigantische Skulptur über den Köpfen des Publikums. Runde, tropfenförmige Arme, zusammengesetzt aus schillernden, tiefblauen und safrangelben Textilien. Etwa 8 Meter lang sind die Walküren der Künstlerin Joana Vasconcelos.
Well, the Valkyries are a body of work I've been developing for more than 20 years.
Seit mehr als 20 Jahren schon entwickelt und konzipiert Vasconcelos ihre Walküren. Die portugiesische Künstlerin ist der diesjährige Ehrengast der BRAFA. Vorbild ihrer Skulpturen sind die Kriegerinnen aus der nordischen Mythologie.
Bringing alive these female figures that embody and make an homage to important women of their history.
Sie sind eine Hommage an starke Frauenpersönlichkeiten der Geschichte, sagt Vasconcelos. Imposant sind ihre Größe, Form und Farbe. Im Kontrast zur meist eleganten Ausstattung der Galerien haftet an den glitzernden Skulpturen dennoch ein gewisser Kitsch. Die Walküren sind auch Sinnbild dafür, wie stark sich die BRAFA der zeitgenössischen Kunst öffnet. Auf der Messe in Belgien, dem Heimatland von Timon Struppi, Lucky Luke und den Schlümpfen, ist eine Kunstrichtung deshalb natürlich auch vertreten.
We are a comic art gallery, so we show comic art.
Seit 40 Jahren widmet sich Hubert Dibren den gezeichneten Geschichten.
And in the beginning, comic art was only pages.
Am Anfang bestand die Comic-Kunst ausschließlich aus einzelnen Seiten der Bücher. Über die Zeit wollten die Comiczeichner sich mehr der plastischen Kunst widmen.
Become more plastic artists.
Im Mittelpunkt der Galerie deshalb eine knapp 2 Meter hohe Bronzestatue der leicht untersetzten, anzugtragenden Katze Le Chat von Philippe Geluck. Die wilde Vielfalt auf der BRAFA scheint unerschöpflich. Zeit für Kontemplation bleibt bei der Fülle des Angebots kaum. Stattdessen bietet die BRAFA eine abwechslungsreiche Zeitreise durch Epochen und Kunstgattungen.
Die Brüsseler Art Fair Luca Pizzato berichtete. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Florian Werner.
Warum weckt maskuline Energie gerade diese negativen Assoziationen? Warum wird das Wort Männlichkeit in progressiven Kreisen ironisch oder aber in Kombination mit toxisch verwendet? Das fragt nicht etwa eine Zeitung der Springer-Gruppe, sondern Robert Schwertfeger in der Taz. Und präzisiert, das Vakuum an positiven Männlichkeitsidealen spiegelt eine Entwicklung, die als Masculinity Crisis erst allmählich in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gelangt. Viele Männer suchen in den vermeintlichen Trümmern des Patriarchats nach sich selbst und finden nichts. Dies sei nun allerdings nicht nur ein Problem der Männer, sondern gehe alle Geschlechter und Gesellschaftsgruppen an. Denn, so Schwertfeger, während in progressiven Milieus vor allem kritisch über Männlichkeit gesprochen wird, hat man anderswo längst Sinnangebote parat. Manosphere-Influencer bilden ihre Follower zu frauenverachtenden Alpha-Males aus und rechtsextreme Parteien buhlen erfolgreich um Männer, die statt vereinsamter Gamer lieber tapfere Soldaten der Festung Europa wären. Oder aber die sinnsuchenden Männer kommen auf die Idee, sich mal kurz eine Insel anzueignen. Womit wir, hast du nicht gesehen, an den Polarkreis geschlittert wären. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist gerade im Grönlandfieber. Gleich zwei Artikel beschäftigen sich mit dem Land. Unter anderem erinnert Andreas Platthaus an den Roman Our Gang von Philip Roth aus dem Jahr 1971. Darin lässt ein fiktiver US-Präsident die dänische Hauptstadt Kopenhagen angreifen. Natürlich hat er nur die besten Gründe für seinen Angriffskrieg parat, schreibt Platthaus. Die kriegerische, expansionistische Politik Dänemarks, insbesondere der territoriale Anspruch, den dieses Land seit dem 11. Jahrhundert auf den Kontinent der Vereinigten Staaten erhebt. Damals sei Erik der Rote ohne vorherige Ankündigung und in krasser Missachtung der Monroe-Doktrin an der nordamerikanischen Küste an Land gegangen. Der Bezug zur aktuellen Weltlage ist klar. Man müsse sich den neuen US-Präsidenten als Philip Roth-Leser vorstellen, empfiehlt Platthaus, auch wenn sich die Zeiten und Vorzeichen geändert haben. Konsequenterweise ersetzt heute der ökonomische Zauber von Grönland die Berufung auf den poetischen Wohlklang von Helsingør aus Roths Satire. Und irgendein Olaf der Blaue wird Präsident Trump schon noch einfallen, um ein Vorgehen gegen den dänischen Aggressor ins Werk zu setzen. Ironie der Geschichte? Als der Roman Anfang der 70er erschien, gab es tatsächlich von Seiten Dänemarks die Idee, die Insel zu verkaufen. Besonders die populistische dänische Fortschrittspartei tat sich in der Angelegenheit hervor, wie Martin Otto schreibt. Viele ihrer frühen Forderungen waren erratisch. Abschaffung der Einkommenssteuer, Abschaffung der volkstümlichen Armee, die durch einen Anrufbeantworter ersetzt werden sollte, der auf Russisch »Wir ergeben uns« abspielen sollte. Und eben Abschaffung des für Grönland zuständigen Ministeriums und Verkauf der Insel an die Vereinigten Staaten. Heute ist diese Idee in Dänemark denkbar unpopulär, auch unter Populisten. Aber, so Martin Otto, nicht nur in Dänemark gilt, die Wandlungsfähigkeit populistischer Parteien dürfte auch in der Grönlandpolitik noch einige Überraschungen bereithalten. Womit wir zu schlechter Letzt, Stichwort Populismus, Stichwort Wandlungsfähigkeit, bei Elon Musk wären. Hat er nun vergangene Woche den Hitlergruß gemacht oder nicht? Friedrich Küppersbusch antwortet in der Taz: Musk grüßte beim AfD-Parteitag die uralte deutsche Nation, die laut Cäsar ein germanischer Stamm sehr machtvoller Krieger sein, leider derzeit mit einem zu starken Fokus auf Schuld, den es zu überwinden gelte. Hitlergruß hin oder her, es ist eine Frage der Zeit, wann Hitler den Musk-Gruß macht. Oh Mann.
Der Blick in die Feuilletons von Florian Werner. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.